NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. März 1797. Der Geburtstag des preußischen Königs und deutschen Kaisers Wilhelm I.
Proklamation und Provokation im eiskalten Spiegelsaal von Versailles. Wo einst französische Könige herrschten, standen im Januar 1871 die deutschen Landesherren Spalier, um einen der ihren zum Kaiser des Vereinten Reiches zu krönen.
Es lebe seine Majestät, Kaiser Wilhelm!
Hurra! Hurra!
Damit hatte man nach dem Sieg über Frankreich eine ausgeklügelte Formulierung gefunden. Der Titel Kaiser Wilhelm gefiel den deutschen Fürsten, wahrte so gerade das Gesicht des Gekrönten und verdeckte notdürftig die Widersprüche des neuen Nationalstaates. Der Potsdamer Historiker Professor Michael Ebgenhans:
Wilhelm hätte ja gerne den Titel gehabt, wenn schon überhaupt Kaiser, dann Kaiser von Deutschland. Aber das ist etwas, was man den Bundesfürsten nicht antun könnte, weil das so den Eindruck erwecken könnte, jetzt gibt es tatsächlich jemanden, der ihn in alles reinredet. Man einigt sich dann auf die Formel Kaiser Wilhelm.
Vom König zum Kaiser. Auf diese Beförderung hätte Wilhelm gern verzichtet. Noch am Vorabend der Proklamation schrieb er wehmütig seiner Frau Augusta:
Morgen ist der unglücklichste Tag meines Lebens. Da tragen wir das preußische Königtum zu Grabe.
Die Deutschen hatten jetzt ihren Nationalstaat, aber anfangs auch einen Kaiser wider Willen.
Wilhelm I. ist die Verkörperung des klassischen Preußentums. 1870-71 merkt man tatsächlich, dass ihm das außerordentlich schwer fällt, die preußische Königskrone mit der Kaiserkrone gleichsam zu tauschen. Das ist nicht seine Welt. Er kommt aus einem anderen Jahrhundert, er ist anders groß geworden in dieser Tradition der preußischen Könige.
Wilhelm, geboren am 22. März 1797, heute vor 220 Jahren, war der zweite Sohn des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm III. Und seiner Frau Luise. Die schrieb später in ihr Tagebuch:
Unser Sohn Wilhelm wird, wenn nicht alles trügt, wie sein Vater, einfach, bieder und verständig.
Wilhelm unbedarft und ohne Talente? Eine vorschnelle und auch unzulässige Beschreibung, wie der Potsdamer Historiker Dr. Jürgen Luh meint.
Er ist, glaube ich, auch jemand gewesen, der eine gute Auffassungsgabe gehabt hat und der sich in den verschiedenen Situationen und Herausforderungen fast immer für das Richtige entschieden hat. Er hat ja schon Interessen gehabt, etwa die militärischen.
Und das gab ihm Halt. Das war seine Welt. Michael Ebgenhans:
Er ist zunächst Soldat, aber er versteht sich auch als jemand, der treu zum Staat steht, seine Pflichten erfüllen will.
Bereits als 16-Jähriger kämpfte er im Feldzug gegen das napoleonische Frankreich und schrieb:
Nun flogen die kleinen Kugeln uns immer zwischen und unter die Pferde. Dies war ein unbeschreiblich seliger Moment für mich, die ersten kleinen Kugeln gehört zu haben und so recht warm aus dem Laufe.
Der Soldat schwärmte, der private Königssohn litt. Seine große Liebe, die polnische Prinzessin Eliza Radziwill, war nicht standesgemäß und katholisch dazu. Wilhelm heiratete dann, vom Vater arrangiert, 1829 Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach und klagte:
So stand ich von dem Tage an wieder verwaist in der Welt, die mir öde und freudeleer vorkommt.
Glücklich wurde das Paar nie.
Im Vergleich zu seiner Frau, die ja aus Sachsen-Weimar kommt und daher auch die Prägung hat, intellektuell zu sein, ist er natürlich eher ein etwas knorriger Soldat.
Als Preußen dann 1848 von der Revolution erfasst wurde, ging der Generalleutnant Prinz Wilhelm mit aller Härte gegen die rebellierenden Bürger vor.
Wilhelm ist ja zunächst der Kartätschenprinz, der die Revolution mit allen Mitteln niederschlägt.
Auch wenn er auf Druck seines Bruders, König Friedrich Wilhelms IV., handelte, hatte er seinen Ruf gründlich ruiniert. Hass und Spott verfolgten ihn.
Schlechter Meisterprinz von Preußen, komm doch nach Berlin. Wir wollen dich mit Steinen schmeißen und die Barrikaden ziehen.
Sein Bruder nahm ihn aus der Schusslinie und schickte ihn nach England. Zurück aus dem kurzen Exil folgte die nächste Militäraktion. Wilhelms Truppen schlugen die Aufstände in Baden nieder. Jürgen Luh:
Da haben die Preußen sich nicht mit Ruhm bekleckert. Das sind harte militärische Maßnahmen gewesen und das müsste man eher mit Wilhelm verbinden.
Doch dann folgte eine Zeit des persönlichen Wandels.
In den 1850er Jahren, als er in Koblenz Gouverneur ist, ist er jemand, der auch Kontakt zu Liberalen sucht, der die Gespräche auch als durchaus lehrreich empfindet.
Sein Bruder starb 1861 kinderlos und so erbte Wilhelm den Thron in bewegten Zeiten. Der starke Liberalismus, die nationale Einheitsbewegung, Industrialisierung und die aufstrebende Arbeiterklasse. Entsprechend groß war die Skepsis, als ein vermeintlich einfacher Haudegen nun an der Spitze Preußens stand. Doch Wilhelm hatte dazugelernt.
Die Öffentlichkeit ist sehr überrascht, als er dann tatsächlich den Thron übernimmt und sagt, Preußen müsse in Deutschland moralische Eroberung machen. Sich offen zeigt, doch für eine gewisse Annäherung an den Liberalismus, vielleicht auch sogar an den Nationalstaatsgedanken und das auch deutlich macht, indem er ein neues, liberaleres Ministerium ernennt und damit also den Bruch vollzieht zu seinem Bruder.
Der hatte ihm ein politisches Vermächtnis hinterlassen, das Wilhelm aber ausschlug.
Er schwört sogar entgegen dem Rat seines Bruders auf die preußische Verfassung und zeigt damit, dass er Änderungen vornehmen will.
Wilhelm war König in einer konstitutionellen Monarchie und teilte die Macht mit dem preußischen Landtag. Das sorgte trotz seiner liberalen Läuterung noch für genügend Zündstoff.
Umgekehrt darf man natürlich nicht übersehen, dass gerade in diesen Jahren, dann auch um 1860, er bei aller Bereitschaft, Änderungen vorzunehmen, natürlich auch bestimmte Bereiche hatte, die er nicht antasten will. Dazu gehört die königliche Kommandogewalt und dazu gehört vor allem natürlich auch die Tatsache, dass er sagt, das Heer ist reformbedürftig, es muss reorganisiert werden.
Die Liberalen aber verweigerten die Finanzierung dieser Forderung. Die von vielen als notwendig angesehene Reform drohte an dieser Machtprobe zu scheitern.
Und so wird aus der Frage einer Reform des Heeres dann am Ende auch eine Staatskrise, weil es dann um die Frage geht, wer hat eigentlich in Preußen das Sagen, welchen Stellenwert hat die Verfassung im Staatsgefüge und welche Rolle spielt der Monarch?
Vermutlich wäre Wilhelm in dieser Krise zugunsten seines Sohnes Friedrich zurückgetreten, aber gleichzeitig stieg Otto von Bismarck zum Ministerpräsidenten Preußens auf. Der König hatte nun einen machtbewussten, loyalen Gefolgsmann.
Man muss versuchen zu begreifen, dass Bismarck sich selbst, der ja auch ein Mann des frühen 19. Jahrhunderts war, als Vasall seines Lehnsherrn verstanden hat.
Ein treues Bekenntnis, das Bismarck auf seine Art auslegte.
Er hat das aber auch so verstanden, dass der Vasall dem Lehnsherrn deutlich machen muss, was in der Politik wichtig und richtig ist.
Bismarck wurde für den König bald unentbehrlich.
Bismarck ist in jeder Hinsicht natürlich der politischere Kopf. Er ist derjenige, der immer gleich mehrgleisig auch denkt, das tut Wilhelm I. nicht. Bei Wilhelm ist manches auch Gefühlssache und so gibt es immer wieder Spannungen, eigentlich bis zum Tod, weil in Fragen der Kommandogewalt oder auch in bestimmten außenpolitischen Fragen Wilhelm I. durchaus nicht immer auf der Linie liegt, die Bismarck hat. Aber Bismarck hat eine enorme Überzeugungskraft in diesen Fragen.
Und wenn die nicht ausreichte, zog er alle Register.
Er scheut sich allerdings auch nicht, den Monarchen mit Rücktrittsdrohungen unter Druck zu setzen. Und diesen Rücktritt Bismarcks, den will Wilhelm I. nicht, weil er die Überzeugung hat, dass dieser Mann tatsächlich der richtige Mann für Preußen und für Deutschland ist.
Und trotzdem klagte Wilhelm später,
es ist nicht leicht, unter einem solchen Kanzler Kaiser zu sein.
Letztlich hielt das machtpolitische Arrangement Monarch Ministerpräsident. Bismarck hebelte in der Heeresreform das Parlament aus, regierte ohne gültigen Haushalt, entschärfte die innenpolitischen Konflikte durch außenpolitische Erfolge. Dreimal führte Preußen Krieg und gewann. Gegen Dänemark, Österreich und schließlich gegen Frankreich. Es endete mit der Reichseinigung 1871 und der von Wilhelm so geschmähten Kaiserproklamation. Bismarck bekam das nach der Zeremonie von Versailles dann deutlich zu spüren. In seinen Erinnerungen schrieb er,
Seine Majestät hat mir den Verlauf so übel genommen, dass er beim Herabsteigen von dem erhöhten Stande der Fürsten mich, der ich allein auf dem freien Platze davor stand, ignorierte und in dieser Haltung mehrere Tage verharrte, bis allmählich die gegenseitigen Beziehungen wieder in die alten Gleise kamen.
Wilhelm war ein verspäteter Monarch. Mit 63 Jahren wurde er preußischer König und mit 73 deutscher Kaiser. Ein Patriarch, den die Mehrheit des Volkes verehrte. Er gewann die Zuneigung mit seinem bescheidenen Lebensstil. Nichts erinnerte an die Prunksucht früherer Monarchen.
Wilhelm ist ein nicht nur sparsam, vielleicht sogar geiziger Mensch. Beste Beispiel ist, er lässt ja in seinem Schloss in Berlin keine Badewanne einbauen, sondern geht einmal die Woche rüber ins Hotel gegenüber, um da dann auch ein Bad zu nehmen.
Er trug die alten Uniformen auf, kostspielige Neuanschaffungen blieben verpönt, so lehnte er gummibereifte Kutschen ab als Deibel auf Socken. Und der greise Kaiser kultivierte seine Vorliebe für alles Militärische. So war es für ihn selbstverständlich,
dass er bis zu seinem Tode täglich der Wache zuschaut, wenn die aufzieht und entsprechend grüßt. solange er das also gesundheitlich noch kann und damit deutlich macht, dass er sich eben auch als Oberbefehlshaber fühlt, aber auch die dementsprechenden Respektbezeugungen völlig verinnerlicht hat.
Nur roch es jetzt nicht mehr nach Pulverdampf. Der verhasste Kartätschenprinz der gescheiterten 48er-Revolution galt als Touristenattraktion Berlins, wenn er in seinem Studierzimmer den Wachwechsel beobachtete. Als politisch einflussreiche Figur trat er immer seltener auf. Seine Überzeugung, dass Bismarck wichtiger sei als er, war so einfach wie richtig. Vermutlich hätte das politische Tagesgeschäft im neuen Nationalstaat Wilhelm überfordert.
Im Hinblick auf die Innenpolitik ist Wilhelm I. natürlich ein extrem konservativer Mann gewesen.
Das gilt sicher auch für Bismarck, aber als Realpolitiker kannte er keine ideologischen Dogmen. Wenn er politische Ziele durchsetzen wollte, war ihm jedes Mittel recht. Da kamen selbst die Attentate auf den Kaiser gelegen.
Insbesondere das zweite Attentat 1878 erschreckt viele Menschen, weil Wilhelm in der Zeit beliebt ist und die Tatsache, dass man auf ihn schießt und er dabei ja auch sehr schwer verletzt wird, rührt viele Menschen.
Der 81-Jährige rang mit dem Tod und Bismarck wusste die allgemeine Entrüstung zu nutzen. Er löste den Reichstag auf, um nach Neuwahlen die Sozialistengesetze durchs Parlament zu bringen. Obwohl der Sozialdemokratie keine Verbindung zu dem Attentäter nachgewiesen wurde, blieben sozialistische und kommunistische Organisationen auf Jahre verboten. Kaiser Wilhelm überlebte das Attentat, was ihn nur noch populärer machte.
Sein Genesungsprozess wird ja auch dann sehr sorgfältig verfolgt von der Öffentlichkeit und man ist wirklich froh, als er wieder zurückkommt.
Rund 10 Jahre später, am 9. März 1888, starb Kaiser Wilhelm kurz vor seinem 91. Geburtstag. Der Trauerzug in Berlin wurde noch einmal eine Demonstration seiner Beliebtheit. Die Baronin Spitzenberg schrieb in ihr Tagebuch:
In den Straßen wogte es. Menschen ohne Zahl, alle schwarz gekleidet, zogen von allen Seiten herbei, dem Kaiser die letzte Ehre zu erweisen.
Hinter dem Sarg marschierte auch der Enkel, der schon bald der mächtigste Mann des Deutschen Reiches werden sollte. Denn Wilhelms Sohn Friedrich bestieg den Thron bereits todkrank und starb nur 3 Monate nach seinem Vater. Eine schicksalhafte Nachfolge, denn Wilhelm II. Führte das Deutsche Kaiserreich in den Untergang. Der Großvater Wilhelm I. war der geachtete Repräsentant, bescheiden und beliebt, der Enkel dagegen selbstherrlich und aufgeblasen. Berlin sang bald:
Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Aber den mit dem Bart, mit dem langen Bart. Aber den mit dem Bart, mit dem langen Bart.
Und Wilhelm I. kehrte zurück. Immer neue Standbilder und Denkmäler entstanden. Der Enkel feierte seinen Großvater postum in der Hoffnung, dass dessen Glanz auch auf ihn scheinen würde. Der Historiker Michael Ebkenhans:
Wilhelm II. Hat ja später versucht, seinem Großvater den Beinamen der Große zu geben. Das geht zu weit. Also jemanden wirklich als den Großen zu bezeichnen, ist ohnehin problematisch. Wilhelm ist eine Symbolfigur in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Er steht dafür, dass er Preußen hat in Deutschland aufgehen lassen, dass er zusammen mit Bismarck diesen Nationalstaat gegründet hat, den viele eben wollten. Er hat auch große Verdienste, wenn es darum ging, das Reich zu integrieren. Das ist aber auch die Grenze dessen, was man ihm dann als historische Leistung zuschreiben kann.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an Wilhelm I., der am 22. März 1797 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.